Ja, wir leben in einer sehr bedrängten Zeit. Wir merken, dass die Bedrängnisse zunehmen. Deswegen möchte ich auch heute ein Thema ansprechen, das vielleicht sehr tröstlich ist, gerade in diesen Zeiten, wo wir Hilfe und Schutz brauchen. Und wir sehen in der gesamten Bibel, dass sich ein Sinnbild da hindurchzieht wie ein roter Faden. Das ist die Vorstellung, dass wir Menschen wie eine Schafherde in Gottes Händen sind, dass Gott unser Hirte ist. Deshalb wollen wir heute etwas näher betrachten, welche Aspekte das beinhaltet. Und wie uns das dann hilft in unserer Rolle als Kinder Gottes, als Christen, als Mitglieder der Gemeinde und als künftige Könige und Priester zu wachsen. Und der Titel der heutigen Predigt ist deswegen auch das Herz eines Hirten. Das Herz eines Hirten. Wir beginnen mit Psalm 100 und Vers 3. Schlagen auf Psalm 100 und wir lesen Vers 3. Hier heißt es, Psalm 100 und in Vers 3: Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, nicht wir uns selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ja, so finden wir hier bereits grundlegende Überlegungen, nämlich erstens, dass Jahwe Gott ist. Er ist eine über uns allen stehende Macht und Autorität. Zweitens, er hat uns gemacht. Er ist unser Schöpfer. Wir verdanken ihm alles, was wir haben und was wir sind. Und drittens, wir haben uns nicht selbst in seine Herde gebracht. Es ist nicht unser Glaube, nicht unsere Aktivitäten, nicht unsere Gerechtigkeit, die Gott veranlasst haben, uns in seine Herde aufzunehmen. Er hat uns von sich aus in seine Herde berufen. Wie wir auch in Johannes 6, Vers 44 wissen, dass niemand zu Jesus kommen kann, außer wenn der Vater ihn zieht. Das griechische Wort für ziehen hier hat nicht die Bedeutung eines sanften Ziehens, wie man einen Hund zum Beispiel an der Leine führt, sondern vielmehr die eines Einfangens und eines Herauszerrens aus der Welt, vielleicht eher so, wie man einen störrischen Esel zieht. Jesaja 64, Vers 6 beschreibt unsere eigene Gerechtigkeit wie ein verschmutztes Kleid. Und nur Gott kann uns reinwaschen. Unsere Gerechtigkeit kann uns nicht zu Gott bringen. Wir sehen uns also heute sieben Aspekte an, die sich aus diesem Sinnbild der Herde und des Hirten ergibt, nämlich dass es, wie es heißt, dass wir Schafe seiner Weide sind. Zuerst lesen wir natürlich Psalm 23. Das ist wohl der bekannteste Text in diesem Sinnbild. Wir lesen Psalm 23. Wir beginnen Vers 1. Psalm 23 und Vers 1. Ein Psalm Davids. Und warum das zu bedeutsam ist, werden wir später noch in anderen Aspekten sehen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser hin. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was hier also beschrieben ist, ist der Blickwinkel eines wohlbehüteten Schafes. Ein Schaf, das weiß, dass sein Hirte allen seinen Mängeln abhelfen wird, für alle seine Bedürfnisse sorgen wird, ihn richtig führen und ihm durch schwierige Zeiten hindurchhelfen wird und dass sich am Ende alles zum Guten, ja sogar zu einer herrlichen Zukunft wenden wird. Betrachten wir deshalb als zweiten Aspekt, wie Gott unser Hirte ist. Gott ist unser Hirte. In Johannes 10 und Vers 11 sehen wir, wie Jesus unser Hirte ist. Lesen wir Johannes Kapitel 10 und Vers 11. Hier sagt Jesus von sich selbst, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Und hier sehen wir auch, welchen Charakter ein guter Hirte hat. Er tritt für seine Schafe ein. Er hütet sie sozusagen wie seinen Augapfel. Und genau davon handelt Psalm 23. Wir lesen diesen Psalm nochmal und etwas genauer und fragen uns, welche Aspekte des Charakters eines Hirten wir dort sehen. Psalm 23, Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein guter Hirte sorgt also für die Bedürfnisse seiner Schafe, sodass sie keinen Mangel erleiden. Vers 2, er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ein guter Hirte kennt also auch gute Weidegründe und führt die Herde dorthin, wo sie findet, was sie zum Leben braucht. Vers 3, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ein guter Hirte gibt Mut und Zuversicht. Er belebt die Seele der Schafe und führt die Herde auf dem richtigen Weg. Er zeigt also auch Führungsqualitäten. Vers 4. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ein guter Hirte muss die Herde vielleicht manchmal durch ein finsteres Tal hindurchführen. Nicht, weil er die Schafe ängstigen oder sie schädigen will, sondern weil er weiß, dass das vielleicht der richtige oder der einzige Weg ist zu einer neuen, grünen Aue. Vielleicht so etwa wie die Geburtswehen vor einer Geburt. Er gibt den Schafen dabei aber durch seine Anwesenheit die Zuversicht, dass er sie schützen wird. Der Stecken und der Stab sind die Autorität des Hirten. Ein Stecken, um gegen Feinde zu kämpfen, und ein Stab, um abirrende Schafe zurückzuholen auf den richtigen Weg. Sie wissen also auch, dass dieses Zurechtweisen auf den richtigen Weg gut ist. Diese feste Führung gibt uns Trost, dass die Schafe nicht ins Unglück laufen, sondern dass der Hirte weiß, was er tut, und dass auch das das Beste für die Herde ist. Er sagt nicht zu uns, du willst deinen eigenen Weg gehen, selber schuld, wenn was passiert. Er ist immer bei uns. Er ist immer an unserer Seite und er ist bereit, sofort zuzugreifen, uns die Hand zu reichen, wenn wir bereit sind. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also auch im Angesicht von Bedrohungen haben die Schafe keinen Mangel. Die Salbung mit Öl ist eine Bekräftigung, dass die Schafe zu diesem Hirten gehören und dass er für sie eintritt. Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der gute Hirt wird keine seiner Schafe jemals aufgeben. Er ist barmherzig und wenn ein Schaf vom Weg abirrt, lässt er es nicht davonlaufen und fühlt sich beleidigt, weil das Schaf ihm nicht immer folgt, sondern er führt es geduldig, aber mit fester Hand immer wieder auf den richtigen Weg zurück, das ganze Leben lang. Die Schafe können sich im Haus des Herrn, in der Obhut des Hirten, immer sicher fühlen. Und genau das ist Gott für uns. Das Alte Testament ist voll von Ereignissen, in denen das Volk Israel, das Volk Gottes, immer wieder vom Weg abirrte und Gott sie wieder geduldig ermahnte und immer für sie da war und Rettung brachte, sobald sie bereit waren, ihm wieder zuzuhören und ihm zu folgen. Er sandte seine Propheten in der Funktion von Hirten, die den abirrenden Schafen nachgehen sollten. Jeremia war auch einer von ihnen und Jeremia zeigte auch Gottes Absicht dabei. Lesen wir Jeremia 17 und Vers 16. Jeremia 17 und Vers 16, hier sehen wir, dass Jeremia sich auch als Hirten sah. Jeremia 17 und Vers 16, ich habe mich nicht geweigert, Hirte zu sein, hinter dir her. Und ich habe den Unglückstag niemals begehrt. Das ist es, was ein Hirte tut. Er begehrt nicht das Unglück. Auch Hesekiel 18 zeigt Gottes Einstellung der barmherzigen Fürsorge. Wir lesen Hesekiel Kapitel 18 und Vers 21. Was heißt Hesekiel 18 und Vers 21? Wenn aber der Gottlose ablässt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen beobachtet und tut, was recht und billig ist, so soll er gewiss leben. Aller seiner Missetat, die er begangen hat, soll nimmermehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Vers 23. Oder habe ich etwa gefallen am Tode des Gottlosen, spricht der Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinem Wege bekehre und lebe. Gott gibt dabei nicht nur Orientierung, Führung und Schutz, sondern er sorgt auch immer für unsere Bedürfnisse. Das Manna ist das beste Beispiel dafür. Auch in einer unwirtlichen, lebensfeindlichen Wüste hatte Israel immer genug Nahrung und Wasser, auch wenn es ihnen manchmal nicht schnell genug ging und sie an Gottes Fähigkeit zweifelten, für sie zu sorgen. Wir haben aber auch gerade in Johannes 10 und Vers 11 gelesen, dass der gute Hirte sein Leben für die Schafe lässt. Er kämpft buchstäblich bis zum letzten Atemzug für die Schafe. In 1. Samuel Kapitel 17 lesen wir, wie David sich als Hirte verhielt. Lesen wir 1. Samuel, Kapitel 17, und wir lesen Verse 34 und 35. 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 34, hier heißt es, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, da kam ein Löwe und einmal ein Bär und trug ein Schaf hinweg von der Herde. Da ging ich aus ihm nach und schlug ihn und rettete es aus seinem Rachen. Und als er sich wieder mich erhob, ergriff ich ihn bei seiner Bart und schlug ihn und tötete ihn. Als auch wenn ein Schaf schon verloren geglaubt war und im Rachen des Löwen fortgetragen wurde, ging David hinterher und kämpfte so lange, bis er das Schaf gerettet hatte. Mit einem Löwen oder Bären zu kämpfen, ist für den Hirten immer auch lebensbedrohlich. Und Jesus als unser Hirte hat letztlich sein Leben für die Schafe, nämlich für uns, gelassen. Als es der einzige Weg war, die Schafe zu retten, war Jesus bereit, sein Leben hinzugeben, um uns aus dem Rachen des Löwen zu retten. Er war damit nicht nur der gute Hirte, sondern auch das perfekte Lamm Gottes. Er hat sich an unserer Stelle quasi in den Rachen des Löwen gelegt. Wir lesen in Johannes 1 und Vers 29, Johannes Kapitel 1 und Vers 29, am folgenden Tage sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus sah sich nicht als wichtiger an als die Schafe. Er entäußerte sich sogar seiner Herrlichkeit, wurde zu einem von uns, sodass er an unserer Stadt getötet wurde, damit wir leben können. Er machte uns zu seinen Brüdern, nicht weil wir es verdienten, sondern weil er es in seiner fürsorglichen Liebe so wollte. Und das bringt uns zum dritten Aspekt. Wie machen wir uns als Lämmer in der Herde Gottes? Wie machen wir uns als Lämmer in Gottes Herde? Wir können uns fragen, wie ist das Wesen von Schafen? Und ich habe auf einer Webseite über Schafzucht Folgendes gefunden. Ich zitiere: Schafe sind typische Herdentiere mit klaren Rollenvorstellungen. Jede Schafherde hat ein Leittier, meistens ein erfahrenes Muttertier, und innerhalb der Herde schließen sich Familien zu eigenen Gruppen zusammen. Schafe sind tagaktive Tiere und die meiste Zeit des Tages mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt. Bei der Futtersuche und dem Grasen bewegen sich die Schafe schrittweise auf der Weide umher und suchen die besten Futterpflanzen. Auch Ruhephasen legen Schafe selbstverständlich ein. Für die Nacht und das Wiederkäuen suchen sich die Tiere einen ruhigen, witterungsgeschützten Platz. Bevor sie sich niederlassen, scharren sie häufig an dem Ort mit den Füßen, um zu testen, ob es sich um einen geeigneten Ruheplatz handelt. In ihrer sicheren und vertrauten Umgebung lassen sie sich dann für die Nachtruhe nieder. Die Lämmer können bereits knapp nach der Geburt gut laufen und folgen bald dem Mutterschaf. So entfernen sie sich in den ersten Monaten nur wenig von ihren Müttern. Häufig bilden sich Gruppen von mehreren Jungtieren, die von Mutterschafen begleitet werden. In diesen Kindergärten laufen die Tiere um die Wette, führen spielerische Harangeleien durch und lernen so wichtige Regeln des Herdenlebens. Fühlen sich die Schafe gestresst, können sie durchaus ungeduldig reagieren und durchdrehen. Im Umgang mit den Tieren sollten Halterinnen daher immer einen kühlen Kopf bewahren und vorsichtig agieren. Das ausgeprägte Sozialverhalten der Schafe führt dazu, dass innerhalb der Herde aufeinander vertraut wird. Die Schreckhaftigkeit und das Fluchtverhalten der Schafe sind von Rasse zu Rasse verschieden. Allgemein entspricht das aber eine sofortige Flucht bei einer vermeintlichen Gefahr der natürlichen Reaktion der Schafe. Läuft also ein Tier los, folgt der Rest der Herde anstandslos. Schafe gelten als sehr ruhige und friedliche Wesen, weshalb Flucht und Nichtkampf stets die erste Option ist. Ist Flucht jedoch nicht möglich oder geht es um eine Mutter mit ihrem Jungtier, ist durchaus auch Angriffsverhalten zu beobachten. In einer anderen Studie, die in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde, beschreibt es ein Verhalten, das angesichts von Raubtierangriffen als egoistisch angesehen wird. Wenn sie eine drohende Gefahr bemerken, versuchen alle Schafe, das Zentrum der Herde zu erreichen, da diejenigen, die am Rand bleiben, am stärksten gefährdet sind. Und ich glaube, wir können hier doch einiges wiederfinden, warum Gott uns als seine Schafherde bezeichnet. Schafe sind auch keineswegs dumm, wie es manchmal die Meinung ist. Sie sind soziale Gruppentiere, die eigentlich nur ihren Frieden und genügend Nahrung und Schutz suchen. Angesichts der Bedrohung in dieser Welt sehnen ja auch wir uns danach, einfach in Frieden unser Leben führen zu können, dass alle unsere Bedürfnisse gestillt werden. Wir leben aber natürlich auch in einer geistlichen Realität, in der es geistliche Löwen gibt. Feinde, die uns verschlingen wollen. Wir kennen die Passage in 1. Petrus Kapitel 5, in der die Gemeinde Gottes auch mit einer Herde verglichen wird. Lesen wir 1. Petrus Kapitel 5, Verse 1 bis 2. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 1, da heißt es: Die Ältesten unter euch ermahne ich nun als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, aber auch als Mitgenosse der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Vers 2, weidet die Herde Gottes bei euch. Und dann Vers 8, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Erinnern wir uns an das Verhalten von Schafen beim Raubtierangriff. Das Raubtier begibt sich nicht in die Mitte einer eng zusammenstehenden Herde. Es wird immer Ausschau gehalten nach Tieren, die abseits von der Gruppe stehen. Schwache, kranke und isolierte Tiere. Das bedeutet für uns als Schafe, dass wir eben nicht unser eigenes Ding machen sollten. Dass wir eben nicht Individualchristen sein sollen. Dass wir eben nicht danach trachten sollen, wie weit wir uns von der Herde entfernen können, um gerade noch als Teil der Herde gelten zu können, während wir aber eigentlich unsere eigenen Wege gehen. Wer so etwas tut, begibt sich immer in die Gefahr, verschlungen zu werden. Das bedeutet für uns als Schafe aber auch, dass wir niemanden aus der Gemeinschaft isolieren und alleine stehen lassen sollten. Denn wer sich nicht angenommen fühlt, wird sich auch von sich aus weiter von der Gruppe entfernt halten und hat dadurch ein größeres Risiko, von den geistlichen Feinden verschlungen zu werden. Es bedeutet auch, dass Schafe, die krank sind, in diesem Fall auch geistlich krank, schwach, vielleicht jemand, der mit Sünden zu kämpfen hat, nicht außen vor gelassen werden, sondern dass wir sie in die Mitte der Gemeinde bringen, damit sie ein Umfeld haben, das positiv auf sie einwirken kann, während es sie davor schützt, noch weiter abzudriften. Schafe sind von Natur aus verwundbare Tiere. Und in geistlicher Hinsicht sind wir ebenfalls sehr verwundbar. Wir können uns nicht gegen geistliche Löwen und Wölfe verteidigen. Es wäre vermessen zu glauben, dass wir es aus alleiniger Kraft, aus unserer eigenen Kraft, schaffen könnten, gegen die mächtigen Geistwesen der Dunkelheit zu kämpfen. Wir brauchen den Schutz von Hirten. Und die Hirten als Beschützer und Versorger kennen ihre Herde in der Regel auch sehr gut. Sie wissen um den Zustand der Herde und der einzelnen Schafe. Sie wissen, welche Schafe gefährdet sind, welche sich vielleicht eher von der Gruppe entfernen, welche die Leittiere sind und so weiter. Es ist das Wesen und auch die Verantwortung der Hirten, die Herde gut zu kennen, damit sie auch jedem einzelnen Tier die richtige Führung geben können. Immer zum Wohl des einzelnen Schafs und der Herde. Wie gesagt, Gott ist unser aller Hirte und dies trifft in jedem Fall auf ihn zu. Was bedeutet das für uns? Welche Reaktion sollten wir darauf als Gottes Schafe haben? In Johannes 10 haben wir eine umfangreiche Beschreibung, die das Sinnbild des Hirten und der Schafe verwendet. Welche Reaktion sollen wir also als Schafe Gottes haben? Johannes 10, Vers 1. Johannes 10 und Vers 1 lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Wahre Hirten, Pastoren der Gemeinde Gottes, handeln also durch Jesus Christus, der in ihnen lebt. Vers 3, diesen tut der Türhüter auf und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Er kennt also jeden einzelnen von uns. Vers 4, und wenn er seine Schafe alle herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Die Schafe erkennen den wahren Hirten, weil sie eine persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Sie wissen, wie Gott, der Hirte, denkt und handelt. Sie erkennen, dass dieser Hirte es gut mit ihnen meint. Das heißt, sie erkennen ihre Abhängigkeit von Gott als Hirten. Sie vertrauen ihm auch, weil sie von dessen Führung, Fürsorge und Schutz wissen und sie gehorchen ihm. Sie folgen ihm nach und sind bestrebt, in der Nähe des Hirten zu bleiben. Sie kennen auch die Kommandos des Hirten und gehorchen diesen. Und genau das sollte auf uns zutreffen. Vers 5, Johannes 10, Vers 5, einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Auch wir sollten fähig sein, falsche Lehrer, falsche Hirten zu erkennen und dann vor ihnen fliehen. Wir sollten nicht neugierig zuhören, was sie so zu sagen haben und welchen Weg sie vielleicht vorschlagen, sondern wir sollten klar den Kontakt meiden. Gott nachzufolgen, Gott zu gehorchen, ist eine Grundsatzentscheidung. Es ist keine Einzelfallentscheidung. Wenn wir grundsätzlich entschieden haben, Gott als unserem Hirten zu gehorchen, müssen wir nicht in jedem Einzelfall suchen, welche Anweisung der Hirte gibt, wo ein falscher Lehrer ist, ein falscher Hirte ist. Vers 6, Johannes 10, Vers 6, dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird einen ausgehen und Weide finden. Bei Gott finden wir Weide, also Nahrung, besonders auch geistliche Speise. Und wir finden auch Schutz in der Dunkelheit, wie die Schafe nachts auch nicht auf der Weide bleiben, sondern, wie es geheißen hat, in ihrer sicheren und vertrauten Umgebung in den Stall gehen, um geschützt ruhen zu können. Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Der Dieb, und nach der vorigen Beschreibung also falsche Lehrer, die auf anderem Wege als durch Christus zur Herde zu gelangen versuchen, streben nach eigenem Gewinn, ohne Rücksicht auf das Wohl der Schafe, während Christus auf unser Wohlergehen bedacht ist. Es heißt Vers 11, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Er kämpft für jedes einzelne seiner Schafe, als wäre er selbst bedroht. Vers 12, der Mietling aber, der nicht Hirt ist, dem die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Wer nur da ist, weil es ein Job ist, weil er sich seinen Lebensunterhalt für sich selbst verspricht, wird bei Gefahr weggehen, sich eine andere Arbeit bzw. eine andere Herde suchen. Die Tiere der Herde sind ihm egal. Er wird nicht sein Leben für sie einsetzen. Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Gott und Christus kennen jeden Einzelnen von uns sehr persönlich. Sie sehen, wie wir uns verhalten. Sie können abschätzen, was wir brauchen, um wohlbehalten aufwachsen zu können. Was bedeutet das für uns als Schafe, in dieser Herde zu leben? Gott hat uns eine Weide gegeben, innerhalb der wir uns frei bewegen können. Sie ist umzäunt von den Geboten, die uns Grenzen aufzeigen. Außerhalb dieser Grenzen, wenn wir die Gebote brechen, werden wir den Zaun übertreten, lauern Löwen und Bären, die uns zerreißen. Wir können und sollten uns also regelmäßig fragen und prüfen, ob wir diese Grenzen austesten wollen. Gehen wir möglichst nah an den Zaun? Haben wir den Eindruck, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist? Stehen wir vielleicht bereits mit einem Fuß außerhalb des Weidezauns? Oder suchen wir die Nähe der anderen Schafe, das Zentrum der Herde? Bleiben wir in der Mitte und in der Nähe des Hirten, weil wir wissen, dass dort am meisten Schutz, Sicherheit und Nahrung zu finden ist? Kurz gesagt, sind wir eigenwillig? Glauben wir, für uns selbst sorgen zu können und zu müssen, für uns selbst entscheiden zu müssen und zu können, wo die besten Weideflächen sind? Oder vertrauen wir auf das Wissen und die Fürsorge unserer Hirten und suchen seine Nähe, immer darauf achtend, welche Kommandos er gibt? Und ja, manchmal gibt es Differenzen zwischen dem, was wir glauben, was das Beste für uns ist, und dem, was der Hirte vorgibt. Und es ist nicht immer angenehm, wenn wir dann von einem Hirtenstab eingefangen werden, wenn uns sozusagen die Hammelbeine langgezogen werden, wenn wir wieder zurückgebracht werden in die Herde. Aber es geschieht, weil der Hirte fürsorglich ist, weil er uns vor Gefahren schützen will und weil er möchte, dass seine Herde zusammensteht. Es geht also letztlich um Vertrauen in Gott als unseren Hirten. Anstatt selbst nach einer neuen Weide Ausschau zu halten, sollten wir vertrauen und wertschätzen, welche Weiden der Hirte uns gegeben hat. Ja, vielleicht sehen die Weiden auf der anderen Seite grüner aus. Aber der Hirte weiß vielleicht, dass sie bitter schmecken oder dass dort ein Gebüsch in der Nähe ist, wo ein Löwe lauert. Diese Lehren haben die Israeliten gelernt, als sie des Mannas überdrüssig wurden, als sie sich zurückgesehnt haben nach dem vielseitigen Essen in Ägypten. Wir lesen das in 4. Mose Kapitel 11. 4. Mose Kapitel 11, dort sehen wir, wie sich das Volk Israel zurückgesehnt hat nach anderen Weidegründen. 4. Mose Kapitel 11 von Vers 5, wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und der Gurken und der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln, des Knoblauchs. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Sie glaubten, sie wüssten besser als ihr Hirte, was gut für sie war. Und wie es bei einer Herde auch ist, die Tiere sind nicht angebunden. Sie haben Bewegungsfreiheit. Die Freiheit, grundsätzlich zu entscheiden, wohin sie laufen wollen. Lesen wir weiter Vers 31. 4. Mose 11, Vers 31. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und brachte Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager. Eine Tagesreise weit hier und eine Tagesreise weit dort. Um das Lager her bis bei 2 Ellen hoch über der Erde. Da machte sich das Volk auf denselben ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer. Und sie breiteten sie weithin aus um das ganze Lager her. Als aber das Fleisch noch unter ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer großen Plage. Daher hießen sie denselben Ort Lustgräber, weil man da selbst das lüsterne Volk begrub. Und manchmal lässt unsere Hirte uns am eigenen Leib erfahren, dass unsere eigenen Ideen eben nicht gut sind. Wir sind aber immer gewarnt und immer ermahnt, wie wir auch gehört haben in der Kurzpredigt. Gott schickt Propheten, um uns zu warnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben oder zurückzukehren. Dass wir auf den Hirten auch gleich hören können und alles bekommen, was gut für uns ist. Nicht unbedingt alles, was wir uns wünschen, aber was gut für uns ist. Der Punkt ist, dass die Schafe und der Hirt sich gegenseitig so gut kennen, dass die Hirte genau weiß, was die Schafe brauchen, sowohl als Herde als auch als einzelne Schafe, dass aber auch die Schafe ihren Hirten so gut kennen, dass sie gelernt haben, auf ihn zu vertrauen und seiner Stimme zu gehorchen. Das beschreibt Johannes 10, Vers 27. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Warum? Vers 28, sie glauben und vertrauen dem Hirten das, was wir auch Gott gegenüber tun sollten. Vers 28, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott hat das Endresultat im Blick. Im Grunde genommen können wir uns also ganz beruhigt unser Leben führen, wenn wir uns darauf verlassen, dass unser Hirte immer für uns sorgt. Das wird uns auch immer wieder in der Bibel gezeigt. Zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 33. Diesen Vers kennen wir, glaube ich, alle. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt. Aber natürlich ist deswegen nicht alles rosig. Wie in jeder Schafherde kann es Krankheiten geben, Wölfe, die sich in die Herde einschleichen, Löwen, die Herde bedrohen, eine Dürrezeit, ähnliche Bedrängnisse. Lesen wir nochmal 1. Petrus Kapitel 5 und jetzt Verse 8 und 9. 1. Petrus Kapitel 5 und wir lesen einen Vers 8 hier, wie wir vorher schon gelesen haben, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Jetzt Vers 9, dem widersteht, fest im Glauben, da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. Es muss also unseren Glauben nicht einmal erschüttern, wenn wir Leiden erdulden müssen, obwohl wir in Gottes Herde sind. Es ist kein Grund, sich von der Herde zu entfernen, weil es erstens nicht die Schuld des Hirten oder der Herde ist und zweitens es uns in die Fänge des Löwen treibt, wenn wir die Herde aus Frust verlassen. Es gibt manchmal einfach ein finsteres Tal, das wir durchwandern müssen. Nur haben wir den Trost und die Gewissheit, dass unsere Hirte uns dadurch vorangeht und nötigenfalls trägt. Sein Stecken hilft, dass wir auch da nicht durch Angreifer umkommen und sein Stab gibt uns die Gewissheit, dass wir auch in der Finsternis den Weg nicht verlieren, wenn wir uns nur leiten lassen. Sehen wir uns nun einen vierten Aspekt an, was das Sinnbild der Schafe und der Herde Gottes betrifft. Es ist dabei zu betrachten, dass sich dieses Sinnbild nicht starr zuordnen lässt, wie Jesus mal die Tür zu den Schafen, mal der gute Hirte und mal das Lamm Gottes ist, sind auch die Sinnbilder der Herde und des Hirten nicht immer eindeutig, aber immer in der einen oder anderen Weise hilfreich für das Verständnis. Der vierte Aspekt betrifft den inneren Aufbau der Herde. Wie ist Gottes Herde aufgebaut und geführt? Lesen wir Hesekiel 34 und Vers 16. Hesekiel Kapitel 34 und hier heißt es in Vers 16. Hesekiel 34, Vers 16, das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen. Und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, aber was fett und stark ist, will ich abtun, ich will sie weiden, wie es recht ist. Die Schafe der Herde Gottes werden hier als schwache und verwundbare Wesen dargestellt, sie brauchen die Führung und den Schutz des Hirten, aber dieser weiß um ihre Verwundbarkeit. Dennoch sperrt er sie aber nicht in einen besonders gesicherten Behausung ein, sondern lässt sie frei auf der Weide umherlaufen. Mit dem Risiko, dass einzelne Schafe mal zu weit weggehen und verloren werden. Andere werden durch irgendeine echte oder gefühlte Bedrohung vielleicht verscheucht. Aber auch dann gibt der Hirte seinen Schutz nicht auf. Er geht hinter ihnen her, um sie zurückzuholen. Lesen wir dazu Matthäus 18 und Verse 11 bis 14. Das ist bezeichneterweise genau die Passage vor der Beschreibung Matthäus 18, Vers 15 bis 17, wie man Konflikte unter Geschwistern lösen soll. Lesen wir Matthäus 18, Vers 11 bis 14 also. Hier heißt es, denn des Menschensohns gekommen, das Verlorene zu retten. Was dünkt euch, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte. Vers 13, und wenn es sich begibt, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dasselbe mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. Also ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Dann gibt es, wie wir vorgesehen haben, in einer Schafherde auch Leittiere. Diese sind in der Regel besonders stark, oder sie fühlen sich zumindest stark, und sie sind wichtig für die innere Führung der Herde und die Organisation insgesamt. Das ist auch der Grund, warum Jethro dem Mose empfahl, untere Führungsebenen einzurichten. Wir lesen das in 2. Mose, Kapitel 18, Vers 21 bis 22. 2. Mose 18, Vers 21 bis 22. Das heißt es, 2. Mose 18, Vers 21, sieh dich aber unter allen Volk nach wackeren Männern um, die gottesfürchtig, wahrhaftig und im Geize feind sind. Die setze über sie zu obern über 1000, über 100, über 50, über 10. Dass sie das Volk alle Zeit richten, alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Allerdings gibt es natürlich ein Problem, denn diese Leittiere haben manchmal eben eine schäfliche Natur. Das beschreibt Hesekiel weiter, wenn wir lesen Hesekiel 34 ab Vers 17. Hesekiel 34, Vers 17, und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott der Herr. Sehe, ich will richten zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Böcken. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet? Müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das Übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt? Und trinken, was ihr mit euren Füßen trüb gemacht habt? Darum spricht Gott der Herr also zu ihnen, siehe, ich will selbst richten zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter gedrängt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet. So will ich meinen Schafen zur Hilfe kommen, dass sie hinfort nicht mehr zur Beute werden sollen. Und ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Gott nimmt es also persönlich, wenn starke Schafe schwache Schafe bedrängen. Die Leittiere sind zwar stark, aber wenn ihnen die Gesinnung und das Herz eines Hirten fehlt, handeln sie eigensinnig zum eigenen Wohl, anstatt zum Wohl der gesamten Herde. Sie sind grundsätzlich keine Feinde der Herde, wie zum Beispiel die Wölfe in Schafspelzen, die sich vielleicht eingeschlichen haben, um andere Schafe zu töten, sodass der Hirte sie töten oder aus der Herde entfernen muss. Aber er muss sie manchmal zurechtweisen, damit sie lernen, die schwachen Tiere nicht hinauszutreiben. An diesem Punkt verschwimmen die Sinnbilder auch, was auch durchaus gewollt ist. Im Grunde sind wir alle Schafe in Gottes Herde und Jesus ist unser Hirte. Gleichzeitig werden aber auch die geistlichen Führer Israels in manchen Passagen als starke Schafe und manchmal als Hirten angesehen. Leittiere sind keine Feinde, sie meinen es oft gut, sie wollen und können Verantwortung tragen, sie sind nur im Moment noch keine Hirten, weil sie noch wie Schafe denken. Und das führt uns zum fünften Aspekt. Unser fünfter Aspekt hier ist, dass wir vorbereitet werden, selbst Hirten zu werden. Wir sollen aber natürlich dabei die Perspektive der Lämmer nicht vergessen. Das ist die Frage der Einfühlsamkeit. In der Arbeitswelt ist es oft so, dass es gewünscht ist, wenn eine Führungskraft sich im Betrieb hocharbeitet, dass sie also den Betrieb von der Pike auf kennenlernt. Das gibt ein besseres Gefühl für die Bedürfnisse der Angestellten und für die Abläufe im Betrieb. Und es hilft auch, die Arbeitnehmer mehr zu respektieren und von ihnen respektiert zu werden. Anders als wenn eine Führungskraft direkt von der Uni kommt und dann einen Betrieb leiten soll, ohne irgendeine praktische Erfahrung zu haben. Das ist also bei Gott nicht anders. Gott hat uns als Schafe berufen und uns gezeigt, wie er als gute Hirte uns verlorene Schafe wieder zu sich bringt. Wenn wir den nächsten Vers von Hesekiel 34 lesen, Hesekiel 34, Vers 23, so sehen wir hier, dass König David als künftige Hirte über Israel bezeichnet wird. Hesekiel 34, Vers 23, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein mitten unter ihnen. Ich, der Herr, habe es gesagt. Gegenüber Saul beschrieb David im Zusammenhang mit der Bedrohung durch Goliath seinen Einsatz für die Schafherde, für seine eigene Schafherde. Wir haben das in 1. Samuel Kapitel 17, Vers 34 und 35 bereits gelesen, dass David da sehr mutig unter Einsatz seines Lebens für die Schafe kämpfte. Und er dachte dabei auch nicht, naja, der Bär oder der Löwe hat ein Schaf erwischt, ich passe jetzt besser auf die anderen und führe sie an einen sichereren Ort. Nein, jedes Schaf war ihm wichtig. Er ist hinterhergelaufen, hat dieses Schaf aus dem Rachen des Löwen entrissen. Es war also eine Verbindung von Fürsorge und von Mut, die auch uns als künftige Hirten ein Vorbild sein kann. In dieser Zeit unseres physischen Lebens, wo wir die Perspektive eines Schafes kennenlernen, können wir mehr Einfühlungsvermögen erlernen, was uns in der Zukunft hilft, für andere zu sorgen und nicht ungeduldig zu werden, wenn wir dann die Schwäche der Schafe unter unserer Fürsorge erleben. Wir sind dann auch nicht überheblich angesichts der Fähigkeiten und Perspektiven, die wir dann haben, sondern wir setzen diese wie Jesus jetzt für uns, für die Schafe in unserer Obhut ein. Wir sind es dann, die Nahrung, Schutz, Orientierung und Sicherheit gewährleisten. Gott sieht in jedem von uns das Potenzial, ein Hirte zu sein, wie König David, der ein Mann nach Gottes Herzen war, wie es in Apostelgeschichte 13, Vers 22 heißt. Aber sogar König David wusste, dass es nicht aus seiner eigenen Kraft kam, dass es nicht sein Mut und seine Entschlossenheit war. In 1. Samuel 17, Vers 37 sagte er nämlich selbst, 1. Samuel 17 und Vers 37, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, wird mich von diesem Philister erretten. Tatsache ist, dass Gott Führung immer auch mit der Gesinnung eines Hirten gleichsetzt. Unsere künftige Aufgabe als König und Priester ist also nichts anderes, als was ein Hirte nach Gottes Vorbild für seine Herde tut und was Jesus für uns heute tut. Die Hirten im alten Israel wurden kritisiert, weil sie nicht nach Gottes Vorbild und Gesinnung handelten. Lesen wir Jesaja Kapitel 56, wir lesen Verse 9 bis 12. Jesaja Kapitel 56, wir lesen Verse 9 bis 12. Da heißt es, kommt alle her, ihr Tiere auf dem Felde, um zu fressen, ihr Tiere im Walde. Alle seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gern. Doch sind sie gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie suchen alle das ihre, ein jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Kommt her, sagen sie, ich will Wein holen, da wollen wir uns mit starken Getränken berauschen und morgen soll es gehen wie heute, ja noch viel großartiger. Wir haben aber vorhin 1. Petrus 5 und Vers 2 aufgehört zu lesen. Dort heißt es nämlich dann weiter als Ermahnung für die heutigen Hirten, für die Pastoren in Gottes Kirche. Lesen wir also 1. Petrus 5 und Vers 2 noch einmal und dann bis Vers 4. 1. Petrus 5 und Vers 2, weidet die Herde Gottes bei euch. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus schnöder Gewinnsucht, sondern aus Zuneigung. Nicht als Herrscher über die, die euch zugewiesen zählen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn der Oberhirt erscheint, den unverwelklichen Ehrenkranz davontragen. Das gilt also auch für jeden von uns als künftige Hirten. Bereits jetzt sollen wir lernen, nicht aus Eigennutz zu handeln, sondern das Wohl der anderen Schafe in unserem Handeln berücksichtigen. Was im Umkehrschluss auch heißt, jede richtige Entscheidung, die wir in dieser Hinsicht treffen, bringt uns unserer zukünftigen Aufgabe näher. Jede falsche, egoistische Entscheidung bringt uns von diesem Weg ab. Wir sind eben nicht Herrscher über die uns dann zugewiesenen Seelen, wie die Welt einen Herrscher sieht, mit Untertanen, die ihm dienen, für ihn sorgen, dass er zufrieden ist, sondern wir führen durch unser Vorbild. Je früher wir damit anfangen, ein Vorbild zu sein, umso besser. Was ist der zentrale Punkt in der Einstellung? Wir lesen Verse 5 bis 7. 1. Petrus 5 und Vers 5. Gleicherweise ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten. Umschürzt euch aber alle gegenseitig mit der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich möchte hier nur auch erwähnen, Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit und Resignation gegenüber denen zu tun, die Unrecht verüben. Mose wird als demütiger Mensch bezeichnet, als demütigster Mensch, der jemals gelebt hat, 4. Mose 12, Vers 3. Aber was immer ja tun musste, er war führungsstark, wenn es um Gottes Weg ging. Demut hat nichts mit Schwäche zu tun. Lesen wir weiter, 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie König David gegenüber den Bären, den Löwen oder Goliath sehen wir uns auch oft überwältig wirkenden Problemen gegenüber. Aber wir lernen heute die Lektionen für die Ewigkeit, dass wir in allem auf Gottes Hilfe und Kraft vertrauen können. Nichts anderes hat Jesus uns auch vorgelebt. Das lesen wir in Johannes 5, Vers 30. Johannes 5, Vers 30, Jesus zeigte da, wie er sich auf Gott verließ. Es heißt nämlich, ich kann nichts von mir selbst tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wir werden in diesem Sinne auch ermahnt in Johannes 15, Vers 5. Johannes 15 und Kapitel 15 und Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und so ist der sechste Aspekt dann die Überlegung, wie machen wir uns als künftige Hirten? Wie machen wir uns heute schon als künftige Hirten? Bereiten wir uns aktiv auf unsere künftige Aufgabe vor? Oder fühlen wir uns so wohl als wohlbehütete Schafe, dass es uns genügt zu grasen, wo uns unsere Hirte hinführt, zu blöken, wenn uns was nicht passt, anderen das beste Gras wegzufressen und uns darauf zu verlassen, dass uns schon irgendein Hirte wieder einfängt, wenn wir uns von der Herde wegbewegen? Es ist nicht nur die Fürsorge für die Herde, die einen Hirten auszeichnet. Ein Hirte hat auch eine Sichtweise, die über den Weidezaun hinausreicht. Er kennt nicht nur seine Schafe und deren Bedürfnisse, er kennt auch das Land. Er weiß, wo neue grüne Auen zu finden sind, aber auch wo gefährliche Raubtiere lauern. Lernen wir, nicht nur nach dem zu handeln, was wir in unserer limitierten Sichtweise innerhalb der Weide erkennen, sondern nach dem, was Gott, unser Hirte, uns verheißt? Lernen wir, seine Perspektive zu übernehmen und zu verstehen, wohin er uns führt und warum? Schließlich werden im Reich Gottes den Menschen ebenfalls wir diese Orientierung geben können und müssen. Heutige Hirten der Kirche Gottes sind fehlbare Menschen. Sie machen Fehler, sie übersehen Bedürfnisse, sie treffen nicht immer die besten, ja manchmal sogar falsche Entscheidungen. Die Frage ist dann, wie reagieren wir darauf? Lesen wir dazu Hesekiel 34 und Vers 4 bis 6. Hesekiel 34 und Vers 4 bis 6. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, es sind fehlbare Hirten. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt. Das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte führt ihr nicht zurück. Und das Verlorene suchtet ihr nicht. Und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Sie wurden allen Tieren des Feldes zur Speise und wurden zerstreut. Meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel. Und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Und viele von uns haben bereits Zeiten erlebt, in denen Hirten mit Strenge und Härte über uns geherrscht haben. Zu anderen Zeiten haben sie uns vielleicht nicht in unserer Schwäche gestärkt, und es sah vielleicht so aus, als wären wir ihnen egal. Und immer wieder veranlasst das manche, sich zu zerstreuen und umherzuirren. Aber dann hat jeder in der Gemeinde eine Wahl. Wir können uns beklagen über die Schlechtigkeit unserer Hirten, wir können uns zerstreuen lassen oder verbittert werden, oder wir können deren Schwächen ausgleichen, indem wir selbst für die Schwachen in der Gemeinde sorgen. Nicht indem wir uns als Führer aufspülen, nicht indem wir den Hirten in den Rücken fallen und sie schlecht reden, nicht indem wir den Hirten demonstrieren, was für tolle Hirten wir wären, wenn wir das Sagen hätten, sondern indem wir still und in Demut Bedürfnisse anderer stillen, selbst wenn niemand anderes davon Notiz nehmen sollte. Es gilt das Gleiche, wie wenn man Almosen gibt. Nicht, um uns herauszupersaunen, um anderen zu zeigen, wie großartig wir sind, sondern nur, um den Bedarf eines Bruders oder einer Schwester zu stillen. Gott sieht es. Er sieht, wenn wir so handeln, und er sieht auch, warum wir so handeln. Er kennt unser Herz, er kennt unsere Motivation, manchmal besser als wir selbst. Und wenn er glaubt, dass wir geeignete Hirten sind und werden können, wird er es leiden, dass wir es schon in dieser Zeit werden. Und wenn er sieht, dass wir noch Zeit und ein weiteres Wachstum benötigen, dann sollten wir es ja auch nicht erzwingen wollen. Gott weiß am besten, was gut für uns ist. Aber wie es auch ist, wenn in der Gemeinde ein Diakon ausgewählt wird, Das sind Menschen, die einen Bedarf sehen und einfach helfen, ohne unbedingt erst gefragt oder aufgefordert zu werden. Und sie bringen sich einfach ein. Sie helfen einfach anderen Geschwistern. Wenn dies über längere Zeit geschieht und ohne dass sie dabei aufgebläht werden, dann bleibt das auch nicht ungesehen. Und eines Tages wird man sie ernennen zu Diakonen oder Diakoninnen. Wie gesagt, in Gottes Reich sollen wir alle die Aufgabe von Hirten übernehmen. Es macht also Sinn, sich jetzt bereits durch entsprechendes Handeln und die richtige Einstellung darauf vorzubereiten. Das bringt uns zu einem siebten Aspekt. Wie können wir den Hirten von heute helfen? Wie können wir den Hirten von heute am besten helfen? Die Bibel beleuchtet auch die Verantwortung der Schafe in der Herde. Lesen wir Hebräer 13 und Vers 17 bis 18. Hebräer Kapitel 13, Vers 17, dort heißt es nämlich: Gehorcht euren Führern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen sollen, damit sie das mit Freude tun mögen und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch zum Schaden. Wir sehen also hier, dass die Hirten auch selbst Verantwortung tragen und verantwortlich sind. Und wenn wir ihnen gehorchen, machen wir es ihnen einfach leichter. Vers 18 betet für uns, denn wir sind überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben, da wir uns allenthalben eines anständigen Lebenswandels befleißigen. Dazu natürlich auch 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 1. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Zum einen sind wir also aufgerufen, den Hirten zu folgen, soweit diese Christus nachfolgen, und wir sollen auch entsprechend leben. Dann lesen wir in Hebräer 10, Verse 24 und 25. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, uns gegenseitig anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es geht also auch darum, als Herde zusammen zu bleiben, damit wir einander vor den Wölfen und den brüllenden Löwen beschützen können, damit nicht einzeln stehende Tiere gerissen werden. Die Einheit der Gemeinde ist ein Schutz für den Einzelnen und eine Hilfe für den Hirten. Wie bereits erwähnt, ist es förderlich für unser geistliches Wachstum und für die Schwachen in der Gemeinde, wenn jeder auch seines Bruders Hüter ist. Wenn wir aufeinander Acht haben, wie wir gerade gelesen haben. Wenn wir uns gegenseitig anspannen zu guten Werken, zu richtigen Entscheidungen und so uns gegenseitig auch unterstützen. Und am meisten helfen wir den Hirten von uns allen, Jesus Christus, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Johannes 15 und Vers 9 lesen wir. Johannes 15 und Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Das bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben, wie Vers 10 erklärt, und auch die brüderliche Liebe praktizieren. Denken wir daran, was es in Matthäus 25, Vers 40 heißt, in einer Beschreibung des Gerichts. Wir lesen Matthäus 25 und Vers 40. Hier heißt es, und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder habt ihr es mir getan. Gott solidarisiert sich mit den schwachen Schafen, er nimmt es persönlich. Welches Fazit können wir also daraus ziehen? Lesen wir zum Schluss Psalm 95 und Verse 7 bis 8. Psalm 95 und Vers 7, hier heißt es, Psalm 95 und Vers 7, denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Diese Passage wird auch im Hebräerbrief zitiert, und sie gilt für alle vom Volk seiner Weide. Wir wurden berufen, haben seine Stimme gehört und wie er seine Schafe zu sich ruft. Verstocken wir also unsere Herzen nicht. Erkennen wir die Segnungen, die es bringt, Schafe seiner Weide zu sein. Erkennen wir, dass Gott unser guter Hirte ist, der das Beste für uns will, weiß und tut. Erkennen wir unsere Verantwortung als Schafe in seiner Herde. Erkennen und schätzen wir den Aufbau seiner Herde mit all den Vorzügen, die eine strukturierte Herde mit sich bringt. Erkennen wir, dass unsere jetzige Zeit als Schafe uns auf eine zukünftige Verantwortung als Hirten vorbereitet. Erkennen wir, dass wir jetzt unseren Teil tun müssen, um uns auf diese Zukunft vorzubereiten. Und erkennen wir, dass wir auch den heutigen Hirten über die Gemeinde Unterstützung geben sollten, um die Einheit der Herde zu bewahren. Danken wir Gott, dass wir keine verlorenen Schafe mehr sind, dass er uns in seine Herde berufen hat, dass er über uns wacht und mit allem versorgt, was ein erfülltes Leben jetzt und in der Ewigkeit ermöglicht.